Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Unsere Kinder werden immer schlapper, immer unfitter. Bei manchen reiche die Muskelkraft nicht mal mehr, um ein Klettergerüst zu erklimmen, so warnen Experten.
Das Kind, was vorm Fernseher sitzt, ist übergewichtig, hat eine Woche länger Infekt, weil die Immunabwehr weniger ist, und ist unkonzentrierter, weil es seinen ganzen Stresslevel durch die fehlende Bewegung nicht abgebaut hat. Und dann haben sie einen großen Unterschied zu den bewegungsaktiven Kindern.
Mehr Bewegung, das könnte helfen, den Körper wieder in Schwung zu bringen. Dazu jetzt mehr in den Zeitfragen.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Liebe Kinder, herzlich willkommen zu Klares Bewegungspause. Wir sagen euch, was ihr machen sollt, damit ihr richtig in Schwung kommt. Viel Spaß dabei. Mach dich groß wie eine Giraffe und pflück die obersten Blätter vom Baum.
Es ist ein Freitagmorgen, kurz vor 9 Uhr, in der Klasse 2C der Grundschule Ballerstedtweg im Hamburger Nordosten. Die 17 Kinder zwischen 7 und 8 Jahren haben sich schon eine Stunde lang mit Minusrechnen beschäftigt. In der 5-Minuten-Pause zwischen der ersten und der zweiten Stunde legt Klassenlehrerin Katharina Lauke jetzt eine CD ein. Zur Musik sollen die Kinder sich nun ein paar Minuten bewegen. Gerade stellen sie sich auf ihre Zehenspitzen und recken die Arme nach oben, soweit sie können. Die Bewegung dient dabei keinem Selbstzweck. Klassenlehrerin Katharina Lauke verfolgt damit ein ganz bestimmtes Ziel.
Also zum einen ist es natürlich für die Kinder total motivierend. Es macht ihnen einfach viel mehr Spaß, wenn die sich dabei bewegen können. Und zum anderen ist es ja auch so, dass die Kinder sich die Dinge tatsächlich besser merken können. Also das ist auch so eine Lerntheorie, dass man, wenn man sich dabei bewegt, ja, dass sich besser im Gehirn verankert durch die bessere Durchblutung.
Die Grundschule, an der Lauke arbeitet, gehört zu den sogenannten bewegten Schulen. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Projekt, mit dem Lehrer dafür sorgen wollen, dass Kinder und Jugendliche an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen sich nicht nur im Sportunterricht und in den Pausen bewegen, sondern ganz gezielt auch während des Mathe- oder Deutschunterrichts und in den kurzen Pausen dazwischen.
1-2 Bewegungsphasen im Unterricht ist normal und viel mehr dann. Also es soll ja nicht nur Bewegung sein, sondern die müssen ja auch ein bisschen arbeiten.
Alle Kinder schütteln Arme und Beine aus.
Kopf statt Körper. Wie bringen wir unsere Kinder wieder in Bewegung? Ein Feature von Catalina Schröder.
Den Begriff bewegte Schule hat der Schweizer Sportpädagoge Urs Illi geprägt, der schon Mitte der 1980er Jahre Fachbeiträge dazu veröffentlichte. In Deutschland können Schulen sich heute als bewegte Schule von der jeweils zuständigen Schulbehörde zertifizieren lassen. Dafür müssen sie unter anderem ein bestimmtes Bewegungsangebot nachweisen. Hinter dem Konzept stecken zwei wesentliche Gedanken. Zum einen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir Menschen besser lernen können, wenn wir uns bewegen. Denn dabei werden die motorischen Zentren im Gehirn aktiviert. Die spielen eine große Rolle, wenn wir Informationen verarbeiten und speichern. Das andere Ziel hinter dem Projekt ist, dass Kinder im Alltag mehr in Bewegung kommen sollen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich 60 Minuten Bewegung für alle 5- bis 17-Jährigen. Bei mittlerer bis hoher Intensität. Die gilt als erreicht, wenn die Kinder die Bewegung als anstrengend oder etwas anstrengend empfinden. Beispielsweise beim Radfahren oder beim schnellen Gehen. Rund 80% der Kinder in Deutschland kommen heutzutage laut Weltgesundheitsorganisation jedoch nicht auf diese 60 Minuten Bewegung am Tag. Mit dem Eintritt in die Grundschule geht für viele das tägliche Bewegungspensum rapide nach unten. Studien zufolge sind Kinder und Jugendliche heute auch weniger sportlich als früher.
Die Leistungsfähigkeit der heutigen Kinder ist nicht mehr so gut wie die Leistungsfähigkeit der Eltern- und Großelterngeneration.
Sagt etwa Klaus Böß, der als Professor für Sportwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie tätig ist. Er war maßgeblich an der Entwicklung des deutschen Motoriktests beteiligt, der an vielen Schulen genutzt wird, um die sportliche Leistungsfähigkeit von 6- bis 18-Jährigen zu messen und über die Jahre miteinander zu vergleichen. Mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche haben den Test in den vergangenen Jahren absolviert.
Also in den früheren Studien, ich sage Ihnen einfach mal ein Beispiel, so ein 10-jähriger Junge ohne Probleme 1.000 Meter gelaufen in 6 Minuten und heute laufen die Kinder einfach halt 100 Meter weniger, also noch 900 Meter etwa in den 6 Minuten. Also das heißt, wir können feststellen, dass wir so von vor 40 Jahren zu heute, dass wir da so etwa 10% an Leistungsfähigkeit bei den Kindern weniger haben.
Doch woran liegt es, dass Kinder und Jugendliche heute schlechter abschneiden als früher?
Dann guckt man erstmal nach dem Sport und dann stellt man fest, am Sport kann es ja eigentlich nicht liegen, denn der Sport ist eigentlich viel, viel besser organisiert, als er vor 40 Jahren war. Also es sind viel, viel mehr Kinder im Sportverein als früher. Also kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, es hat sich der Alltag der Kinder gravierend verändert. Und wenn Sie sich frühere Kindergenerationen anschauen, und wenn ich jetzt Sie anschaue und Sie denken zurück an Ihre Kindheit, dann war da noch mehr Bewegung drin. Und wenn Sie jetzt an Ihre Eltern schauen, dann hatten die gar keine Alternativen. Also da gab es nur als Freizeitbeschäftigung Bewegung. Und drinnen hat man ein Buch gehabt zum Lesen und ein paar Spielzeuge.
Die Zeit, die Kinder mit unorganisiertem Sporttreiben verbringen, also beispielsweise beim Fangen oder Versteckenspielen mit den Freunden, hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Klaus Böß ist überzeugt, dass sich das auch in den Ergebnissen des deutschen Motoriktests niederschlägt. Für den Test müssen die Kinder und Jugendlichen einen 20-Meter-Sprint und einen 6-Minuten-Lauf absolvieren, rückwärts balancieren, seitlich über eine Linie hin und her springen, Rumpfbeugen und Liegestütz machen, sowie einen Weitsprung aus dem Stand und Sit-Ups. Geringere Leistung messen Böß und seine Kollegen vor allen Dingen bei den Aufgaben, die etwas mit Übung zu tun haben.
Überlegen Sie mal selber, hat der 20-Meter-Sprint viel mit Übung zu tun? Eher nicht, ne? Das ist eher eine Eigenschaft meiner Muskulatur. Und das ist irgendwas, was sich über die Zeit hinweg relativ wenig verändert, weil das ein ganz stark auch ein genetisches Merkmal ist. Ich bin Sprintertyp. Da kann ich relativ wenig dran verändern auch. Also die größten Unterschiede sehen wir da, wo es was mit dem Üben zu tun hat. Und das ist so klassischerweise eben sowas wie der 6-Minuten-Ausdauerlauf. Ne? Das machen die Kinder halt heute kaum noch.
Klaus Böß ist außerdem davon überzeugt, dass Eltern heutzutage mehr Wert auf die intellektuelle Weiterentwicklung ihrer Kinder legen als auf die physische Verfassung.
Für Eltern ist es doch heute viel wichtiger, ein intelligentes Kind, ein schlaues Kind, ein konzentriertes Kind zu haben, wie ein fittes Kind zu haben. Das ist nicht mehr so wichtig. Sehen Sie auch zum Beispiel, wie der Leistungssport Probleme hat. Früher war das gar keine Frage. Wenn da ein Kind richtig talentiert war, hätten die Eltern nie gezögert, das Kind in eine Sportgruppe zu gehen. Das überlegen sich heute Eltern. Und man braucht es definitiv fürs Leben ja nicht.
Auch die Berufswelt hat sich entsprechend verändert. Für viele handwerkliche Berufe waren früher Kraft und Ausdauer wichtig. Heute übernehmen diese Aufgaben überwiegend Maschinen. Und um die zu bedienen, ist der Kopf wichtiger als der Körper. Einen besonders breit gefächerten Überblick über den Stand der Beweglichkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat Yolanda Demetriou. Sie ist Professorin für Sport- und Gesundheitspädagogik an der Technischen Universität München und Studienleiterin des Deutschen Bewegungszeugnisses, das im vergangenen Jahr erstmals für Deutschland erhoben wurde.
Das Bewegungszeugnis ist im Endeffekt eine Zusammenstellung der aktuellen Datenlage für das jeweilige Land. Also wir haben nicht neue Daten generiert, sondern geschaut, was gibt es schon und haben 10 Indikatoren angeschaut. Also 5 Indikatoren für das tägliche Verhalten, also einmal allgemeine körperliche Aktivität, der aktive Transport zur Schule, also kommen die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule. Dann aber auch die Bereiche, die einen Einfluss auf dieses Verhalten haben, also die Familie, Freunde, Schule und Kommune, übergeordnet der Einfluss des Staates auf diese Verhaltensweisen, also wie weit Investitionen stattfinden und da Förderungsmaßnahmen stattfinden.
In 57 Ländern schauen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich regelmäßig Studien zu den insgesamt 10 Indikatoren rund um das Thema Bewegung von Kindern und Jugendlichen an und erheben damit ein Bewegungszeugnis für das jeweilige Land. Jeder einzelne Indikator wird mit einer Schulnote bewertet. Dadurch sollen die Ergebnisse in den einzelnen Ländern miteinander vergleichbar sein. In Deutschland war neben vielen kleineren Einzelstudien die sogenannte KICS-Studie eine wichtige Datengrundlage für das Bewegungszeugnis. Dabei handelt es sich um eine Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die das Robert-Koch-Institut seit 2003 durchführt. Für die deutschen Kinder und Jugendlichen fiel das Bewegungszeugnis, das 2022 erstmals erhoben wurde, vergleichsweise schlecht aus.
Ja, die deutschen Kinder und Jugendlichen schneiden nicht gut ab. Also bei der allgemeinen körperlichen Aktivität haben wir eine 4-. Bei den anderen, also bei dem aktiven Transport, haben wir eine 3. Was ganz gut bei uns ausfällt, ist der organisierte Sport, also die Vereinsaktivität der Kinder. Da haben wir in Deutschland recht gute Strukturen, da haben wir eine 2. Aber also grundsätzlich sind die Noten durchaus verbesserungswürdig.
Besonders gut schneiden in nahezu allen Kategorien des Bewegungszeugnisses dagegen die skandinavischen Länder ab.
Sie haben sehr viele Ansätze von bewegter Schule, sehr viel aktiven Transport zur Schule. Also ich habe Urlaub mal in Dänemark gemacht. Wenn da die Glocken läuten, dann stürmen da die Massen von Kindern aus der Schule raus mit ihren Fahrrädern. Und ich habe mal auch ein Bild bekommen von einem Kollegen aus Finnland. Das war gefühlt 1 Meter hoher Schnee. Und trotzdem war der Schulhof voll mit Fahrrädern.
Für Yolanda Demetriou ist die mangelnde Bewegung der Kinder hierzulande eine Folge unserer Wohlstandsgesellschaft. Von der Rolltreppe bis zum Rasenmäher seien unsere Strukturen zu sehr darauf ausgerichtet, uns alle Anstrengung und die damit verbundene Bewegung abzunehmen. Denselben Wohlstand gibt es natürlich auch in Skandinavien. Trotzdem spielt Bewegung dort eine viel größere Rolle. So ist beispielsweise jeder zweite der rund 10 Millionen Schweden Mitglied in einem Sportverein. In Deutschland ist es nicht einmal jeder dritte Einwohner. Die Vereine gelten in Schweden als wichtige soziale Treffpunkte, insbesondere in den vielen abgelegenen Dörfern und Kleinstädten. Neben dem Sport erfüllen sie damit also eine weitere Funktion. Dazu kommt, dass die Radwege in Skandinavien vielerorts sehr gut ausgebaut sind. Als Vorzeigestadt gilt Kopenhagen, wo die Fahrradwege an vielen Stellen vom Auto- und Fußgängerverkehr getrennt sind. Radfahrer sind dadurch oftmals sicherer unterwegs als in Deutschland. Auf 1 Million Radfahrten kamen in einer Auswertung des Portals Statista in Stuttgart 12 Unfälle und in Kopenhagen nur 0,7. Inzwischen gibt es in der dänischen Hauptstadt sogar erste Fahrradautobahnen, die dank eines besonderen Straßenbelags das Fahren erleichtern sollen. Rund die Hälfte der Menschen, die innerhalb von Kopenhagen zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, fährt nach Angaben der Stadt mit dem Rad. In Deutschland sind es gerade einmal 9%. Selbst in der Fahrradstadt Münster pendeln nur 30% der Menschen mit dem Rad zur Arbeit. Mit dem nationalen Radverkehrsplan, den das Bundeskabinett im Frühjahr 2021 verabschiedet hat, soll auch Deutschland zum Fahrradland werden. Allerdings erst bis 2030.
Dann schiebst du einmal deinen Stuhl ran. Denk, du brauchst einen kleinen bisschen Platz. Wir machen das Zehner-Einer-Spiel. Welche Bewegung machst du für Zehner?
In der Klasse 2C von Lehrerin Katharina Lauke an der Grundschule Ballerstedtweg im Hamburger Nordosten beschäftigen die Kinder sich nun mit den Zahlen zwischen 1 und 100.
Genau. Und welche Bewegung machst du für die Einer?
Die Kinder sitzen dafür nicht an ihren Tischen. Stattdessen sind sie aufgestanden und haben ihre Stühle beiseite geschoben. Nacheinander schreibt Katharina Lauke Zahlen an das Whiteboard. Für jeden Zehner recken die Kinder auf Zehenspitzen beide Arme in die Höhe. Für jeden Einer beugen sie sich nach unten und tippen mit den Fingern auf den Boden.
Auf geht's. 25.
Passend zur 25 strecken die Kinder nun zweimal die Arme in die Höhe und tippen anschließend fünfmal mit den Fingern auf die Erde. Alle sind konzentriert bei der Sache. Auch Lennox, Hannah und Aliyu, die nach der Stunde von ihrem bewegten Unterricht erzählen.
Sind die immer so, die Schulstunden? Ihr seid ja ganz schön viel rumgelaufen, ist mir aufgefallen.
Ja.
Mhm. Und wie gefällt euch das?
Gut.
Was gefällt euch denn daran gut?
Dass wir nicht so faul sind und nur auf den Stühlen sitzen, sondern uns auch...
Und auch aufwärmen.
Ja, dass wir uns in der Klasse auch ein bisschen bewegen und nicht nur auf den Stühlen sitzen.
Ich finde das cool, weil da spielen wir manchmal Spiele und ich finde sie einfach cool.
Für Hannah, Aliou, Lennox und die anderen Kinder der Klasse 2C spielt der Spaß an der Bewegung die größte Rolle. Und genauso soll es sein. Experten wie der Münsteraner Kinderarzt Andreas Vollbracht hoffen, dass die Hamburger Zweitklässler noch lange diesen Spaß haben. Denn ihrem Körper und ihrem Geist erweisen sie damit einen großen Gefallen.
Kinder, die motorisch aktiv sind, die sind in der Regel im Konzentrationsverhalten besser. Die können auch dann die Belastung, die in der Schule verlangt wird, Konzentration, Stillsitzen, einfach besser parieren, sonst kreieren wir ein Beispiel. Also das Kind, was vorm Fernseher sitzt, ist übergewichtig, hat eine Woche länger Infekt, weil die Immunabwehr weniger ist und ist unkonzentrierter, weil es seinen ganzen Stresslevel durch die fehlende Bewegung nicht abgebaut hat. Und dann haben sie einen großen Unterschied zu den bewegungsaktiven Kindern.
Während Kita-Kinder die von der Weltgesundheitsorganisation vorgesehene Bewegungszeit von rund 90 Minuten am Tag noch am ehesten erfüllen, nimmt das Bewegungspensum mit zunehmendem Alter ab. Den ersten großen Knick gibt es mit Beginn der Schulzeit. Im Jugendalter sinkt die tägliche Bewegungszeit noch weiter. Außerdem gibt es hier große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mädchen bewegen sich noch weniger als Jungen. In seiner Praxis beobachtet Kinderarzt Andreas Vollbracht deshalb eine große Spanne. Von ganz sportlichen bis zu extrem unsportlichen Kindern und Jugendlichen.
Es gibt Kinder, die über viele Jahre den Sportverein besuchen, die vielleicht auch ein gewisses Bewegungstalent haben. Und da erlebe ich total fitte und extrem sportliche Kinder. Das ist das eine Ende des Spektrums. Und auf der anderen Seite habe ich Kinder, die übergewichtig sind, die kaum Bewegungserfahrung haben. Wenn ich frage, ob die ein Fahrrad haben, dann haben die keins. Und auch Zugang zum Sportverein und sowas ist nicht vorhanden. Und das macht einen große Sorgen, dieses Spektrum und das nach unten hinweg.
Andreas Vollbracht ist der Überzeugung, dass die Corona-Pandemie die Schere zwischen den fitten und den unfitten Kindern und Jugendlichen noch weiter geöffnet hat. Zusätzlich kamen in dieser Zeit vermehrt übergewichtige Kinder in seine Praxis.
Also ich kann Ihnen in meiner Praxis wirklich Gewichtskurven zeigen, wo Sie die Gewichtszunahme an der Corona-Pandemie ablesen können. Und jetzt ist die Frage, wie wird das denn wieder aufgeholt? Ja, also was passiert mit den Kindern, die in ein Defizit hineingekommen sind? Dann kommen wir da wieder raus.
Andreas Vollbracht fürchtet, dass viele Kinder ihr Übergewicht behalten werden und zusätzlich womöglich der Zeitpunkt verstrichen ist, an dem sie in Nicht-Pandemie-Zeiten einem Sportverein beigetreten wären.
Wenn sie den Einstieg in die Fußballmannschaft verpasst haben, der zwischen 5 und 6 passiert, und dann nicht zum Training gegangen sind, dann gehen sie mit 8 möglicherweise auch nicht mehr hin, weil ihnen dann die Interessen da verändert sind. Oder der Sportverein das dann auch nicht mehr anbietet, neue Mannschaften mit 8. Ne?
Tatsächlich hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin gezeigt, dass jedes 6. Kind in der Corona-Pandemie zugenommen hat. In der Gruppe der 10- bis 12-Jährigen war es sogar jedes 3. Kind. Darüber hinaus isst ein Viertel aller Kinder der Umfrage zufolge mehr Süßigkeiten und knapp die Hälfte bewegt sich weniger als zuvor. Natürlich bedeutet das nicht, dass all diese Kinder nun übergewichtig sind, aber es gibt eine Tendenz in diese Richtung.
Dann muss ich sagen, seit der Corona-Pandemie ist tatsächlich die Nachfrage größer geworden, weshalb wir auch unseren Online-Kurs entwickelt haben, weil die Nachfrage ganz groß wurde an vielen Standorten, wo es halt entweder aus dem ländlichen Bereich oder auch in Großstädten, wo es zum Teil gar keine Angebote gibt.
Nina Holz ist die Inhaberin von Mobi Kids, einem Veranstalter für Schulungen und Kursen rund um die Themen Sport und Ernährung. Die Kurse richten sich an übergewichtige Kinder und deren Familien. Jenseits der besonderen Situation in den Pandemiejahren macht Holz entscheidende gesellschaftliche Veränderungen für die Gewichtszunahme und die mangelnde Beweglichkeit von Kindern mitverantwortlich.
Die Eltern arbeiten beide und beide häufig auch viel. Es ist nachmittags keiner da, der vielleicht auch mit den Kindern noch mal rausgeht oder irgendwas macht oder die vielleicht auch ein bisschen antreiben, Sport zu machen.
Darüber hinaus beobachtet Nina Holz Veränderungen in der Esskultur von einigen Familien. Manchmal gibt es nicht einmal mehr einen Esstisch. Jeder isst dann, wo er mag. Vor dem Fernseher, auf dem Sofa oder gar auf dem Bett.
Die klassische Familienmahlzeit gibt es natürlich noch in ganz, ganz vielen Familien. Aber wir haben auch wirklich sehr viele Familien, wo das komplett weggefallen ist. Und das ist fatal, ne? Wenn diese Familienmahlzeiten, das Schöne am Essen, das sich austauschen, wenn das alles wegfällt.
Die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht lautet, Kinderkörper halten eine Menge aus. Bis die Jüngsten aufgrund ihrer Ernährung Schäden wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 oder Gelenkprobleme davontragen, müssen sie sich über eine lange Zeit schlecht ernähren. Das ist einerseits natürlich beruhigend. Auf der anderen Seite macht genau dieser Umstand es aber häufig sehr schwer, den Kindern mögliche Spätfolgen von Bewegungsmangel und falscher Ernährung überhaupt begreiflich zu machen und sie damit im Hier und Jetzt zu gesünderem Essen und mehr Sport zu motivieren. Wann aber hat es angefangen, dass wir Menschen uns zu wenig bewegen? Schließlich sind wir von Natur aus dafür gemacht. Für unsere Vorfahren war es sogar überlebenswichtig, sich viel zu bewegen. Zum einen mussten sie in der Lage sein, sich vor gefährlichen Tieren und menschlichen Feinden in Sicherheit zu bringen. Und zum anderen mussten sie fit für die Jagd sein. Und selbst vor 100 Jahren bewegten wir uns im Schnitt noch rund 2/3 mehr. Einen großen Wandel gab es in den Städten mit Beginn der Industrialisierung und der Erfindung des Autos kurze Zeit später.
Es ist von einer Kinderstadt zu einer Autostadt geworden. Früher kamen 3 Kinder auf ein Auto, heute kommen 3 Autos auf ein Kind.
Sagt Erin Gerlach, Professor am Institut für Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg. Er ist außerdem der Überzeugung, dass Eltern heute viel ängstlicher sind und ihre Kinder vor den Gefahren des Straßenverkehrs beschützen möchten. In der Konsequenz bewegen sie sich dann aber auch häufig deutlich weniger. Rund 12.000 Schritte sollten Kinder und Jugendliche Sportwissenschaftlern zufolge jeden Tag zurücklegen. Der Fußweg zur Schule oder in die Kita ist hier ein wichtiger Baustein, der manchmal schon einen Großteil des Schrittepensums abdeckt.
In Paderborn haben wir mal so ein Studienprojekt entwickelt, das war eigentlich skurril, weil wir haben den sogenannten Walking Bus aus England geklaut. Das müssen Sie sich vorstellen, da läuft vorne und hinten ein Erwachsener mit und da drin laufen die Kinder mit Schutzwesten umher, aber die gehen einfach nur zur Schule. Und damit haben sie eben einen Großteil ihrer körperlichen Aktivität pro Tag schon hinter sich und sie kommen relativ aufgeweckt und haben bereits mit ihren Freunden gequatscht in die Schule.
Wie viel ein Kind sich bewegt, hängt auch stark von seiner Herkunft ab. Rein statistisch gesehen achten Eltern mit einem höheren Bildungsniveau stärker darauf, dass ihre Kinder sich bewegen, sei es im Alltag oder im Sportverein.
Aber in anderen Familien, die oft eine niedrige soziale Herkunft hat, ist die Rolle von Sport und Bewegung für die Entwicklung eben auch nicht bekannt. Und deswegen wird das dann an der Stelle relativ schlecht nachgehalten, dass man Kinder eben tatsächlich auch so dazu motivieren muss und ihnen das nahebringen muss.
Immer wieder sind es die Eltern, die als Vorbilder fungieren müssen, um ihren Nachwuchs an gesunde Ernährung, Sport und Bewegung heranzuführen. Ein großer Nachteil für Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Das beobachtet auch Daniel Wirszing, der als stellvertretender Schulleiter an der Hamburger Grundschule Ballerstedtweg arbeitet, an der auch Lehrerin Katharina Lauke unterrichtet.
Also meine Beobachtung ist eher, dass die bildungsnahen Familien auf das Gesamtpaket achten, also sowohl die Förderung so im kognitiven, kreativen Bereich und genauso auf die motorische, sportliche Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder. Und das zeigt sich eben auch an den Noten. Also dieses typische Klischee, dass es die Kinder gibt, die in den kognitiven, in den Lernfächern eher leistungsschwach sind, eine gute Sportnote oder haben, um das zu kompensieren, das zeigt sich eigentlich nicht, sondern es ist eher andersrum, dass häufig eben auch die Kinder, die in Mathe, Deutsch, Englisch stark sind, auch im sportlichen Bereich gut abschneiden. Und das entscheidende Merkmal ist, glaube ich, der frühe Eintritt in den Sportverein. Und das ist häufig auch ein Kostenpunkt, ganz klar.
Ein wichtiges Instrument, um solche sozialen Unterschiede auszugleichen, ist aus der Sicht von Daniel Wirszing deshalb die Ganztagsschule. Hier verbringen die Kinder nicht etwa den ganzen Tag im Unterricht, sondern sie können an den Nachmittagen aus verschiedenen Sport-, Musik- und Kunstangeboten auswählen. Zum Teil sind es auch die Sportvereine selbst, die in den Schulen Fußballtraining oder Turnstunden anbieten.
Dadurch, dass hier alle zusammen sind und auf das gleiche Angebot zugreifen, passiert etwas, was sonst im Alltag, glaube ich, vor der Einführung der Ganztagsschule überhaupt nicht vorhanden war. Da gab es den Hockeyverein und den Reitsport, der einfach für viele Familien gegebenenfalls in ihrem Stadtteil so gar nicht angeboten wurde oder einfach viel zu teuer war. Und hier können alle Kinder auf alles zugreifen. Uns ist es ganz wichtig, dass es keine Zusatzgebühren gibt. Das ist also alles kostenfrei.
Die Politik hält sich beim Thema Sport bislang zurück. Zwar gab es im Dezember 2022 einen von der Bundesregierung initiierten nationalen Bewegungsgipfel, doch viel mehr als eine Gipfelerklärung, in der es heißt, man wolle Ideen für Initiativen sammeln und diese ab 2024 umsetzen, ist dabei nicht herausgekommen. Von den Schulen ist deshalb an vielen Stellen Eigeninitiative gefragt. Die hat Harald Wolf, Sportkoordinator an der Oberschule Ronzelenstraße in Bremen, bewiesen. In einem Urlaub in Österreich erfuhr er von den dortigen Ergometerklassen und etablierte das Konzept an seiner Schule. Heute stehen in den Räumen der Klassenstufen 5 bis 7 jeweils 3 bis 5 Ergometer, die mit einem Tisch ausgestattet sind, sodass die Kinder beim moderaten Treten dem Unterricht folgen und sich Notizen machen können. Alle Viertelstunde wechseln die Kinder sich ab, sodass im Laufe eines Vormittags jeder einmal drankommt.
Und wir haben über die Jahre hinweg festgestellt, dass sich das Lernklima insgesamt so verbessert hat, dass wir auch bessere kognitive Leistungen in den Arbeiten nachher Richtung Abschlussprüfung dort erzielen konnten oder beobachten konnten.
Knapp 40 Ergometer sind heute an der Schule im Einsatz. Kosten rund 1.000 Euro pro Sportgerät. Bezahlt wurden die nicht etwa mit öffentlichen Geldern, sondern über Spenden, den Schulverein und einige Sportstiftungen. Harald Wolf und seine Kollegen haben die Gelder selbst eingeworben. Das war viel Arbeit. Doch Wolf ist überzeugt, dass sich der Aufwand gelohnt hat.
Man hat nicht mehr die Kinder, die da hin und her laufen und gar nicht wissen, was sie dort machen sollen. Die Kinder, die von sich aus sagen, ich muss mich jetzt auf ein Ergometer setzen, setzen sich dort auf ein frei gewordenes Ergometer und haben dort eine Möglichkeit, in Bewegung ihre Aufgabe zu erledigen.
Die Auswirkungen des Bewegungsangebots können die Bremer Lehrkräfte ganz konkret an den schulischen Leistungen der Kinder und Jugendlichen festmachen. Laut Harald Wolf haben im Vergleich zu früheren, normalen Klassen überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler der Ergometerklassen zuletzt den Abschluss der 10. Klasse oder den Übergang in die gymnasiale Oberstufe geschafft.
Und wir glauben, dass die Rhythmisierung über Bewegung, die wir dort vorgenommen haben, ein wichtiger Beitrag gewesen ist, um auch schulisch diese Ergebnisse einzufahren.
Nächste Aufgabe. Und die letzte.
Zurück in die Klasse 2C an der Hamburger Grundschule Ballerstedtstraße.
Mir fällt was auf.
Klassenlehrerin Katharina Lauke hat kleine Karten mit Rechenaufgaben an ihre Schülerinnen und Schüler verteilt. Nun müssen die Kinder kreuz und quer durch das Klassenzimmer laufen und jeweils zwei Kinder mit Rechenaufgaben finden, die zu ihnen passen. Etwa weil die erste oder zweite Zahl oder das Ergebnis der Aufgabe gleich sind.
Ich finde, wenn man so von außen guckt, dann denkt man, würden die jetzt nicht mehr Matheaufgaben schaffen, wenn die alle an ihrem Platz säßen? Oder ist das ein Trugschluss?
Ja, so rein vom Abarbeiten würden sie sicherlich mehr schaffen. Aber das ist ja in dem Moment dann gar nicht das Ziel. Also natürlich gibt es auch mal Stunden, wo wir einfach arbeiten, wo sie einfach trainieren müssen und arbeiten. Und das einfach an sich ist es schon so, dass das Verständnis dadurch halt mehr vorhanden ist und dann halt im Nachgang mehr geschafft wird, finde ich, wenn sie dann halt auch Spaß dabei hatten und das Gefühl haben, ich habe es verstanden. Und dann können sie es auch einfach schneller.
Kopf statt Körper, wie bringen wir unsere Kinder wieder in Bewegung? Das war ein Feature von Catalina Schröder.